Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem wunderbaren Ostersonntag-Gottesdienst. Und wir hören gleich auf ein Bibelwort aus dem Johannesevangelium, 6. Kapitel. Und dort ist zuvor von der Speisung der 5000 berichtet, also von den 5000 Menschen, die Jesus satt machte, in denen er ihnen Brot gab. Und um dieses Brot des Lebens geht es in diesem österlichen Text. Jesus kam ins Gespräch mit den Leuten und dann lesen wir, Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Und da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Aber das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Michael Beheim lebte von 1420 bis 1470. Und dieser Michael Lebein, der war Minnesänger. Minnesänger, das sind sowas wie Berufsdichter früherer Zeit des Mittelalters gewesen, also Liedermacher, und sie trugen ihre Kunst vor am Hofe der Adligen. Und Michael Beheim war ständig zuständig für wechselnde, auch untereinander verfeindete Dienstherren. Also stellen wir uns vor, der sang für den König Putin und für die von der Leyen ein Lied. Und weil er nun für ständig wechselnde Dienstherren unterwegs war, musste er sich immer ein schmeichelndes Lied überlegen, damit der jeweilige Dienstherr mit seiner Leistung, mit seiner Arbeit zufrieden war und er sein Gehalt bezog. Und von diesem Michael Beheim stammt das berühmte Wort, das ihr vielleicht kennt, das Sprichwort, wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Und das trifft ziemlich gut, was die Hörer Jesu von ihm, von Jesus erwarteten. Wenn er sie weiterhin mit Brot versorgen wird, dann würden sie weiterhin sein Lied singen. Wenn er es noch einmal machen würde, Speisung der 5000 und so fort, dann wollten sie ihm gerne angehören, dann wollten sie ihn auch ehren. Dann würden sie sein Lied singen. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Also das Brot, das Leben ermöglicht, beziehen sie auf ihr gesichertes Auskommen und den Erhalt ihres Wohlstands. Und zugegeben ist das ja gar nicht so abwegig, die Aufgabe Jesu für das eigene Leben darin zu sehen, dass er uns versorgt, dass wir unser Auskommen haben, dass es irgendwie schön ist wie an diesem Ostertag. Wes Brot ist es, des Lied ich sing. Es könnte uns also auch passieren, dass wir Jesus nachfolgen, weil der unsere Lebensbedürfnisse nun hier mehr oder weniger alle erfüllt. Und dem entgegengesetzt stößt auch bei Christen das Versprechen des ewigen Lebens irgendwie negativ auf. Das klingt so wie eine Vertröstung. Und von dieser Vertröstung auf das Jenseits wollen wir irgendwie gar nichts mehr hören. Das Leben geschieht doch jetzt. Und was soll das? Ostern, Auferstehung, ewiges Leben, jüngster Tag, Gericht, davon haben wir in den Worten Jesu gehört. Aber genau darum geht es in der Osterfeier. Ist Jesus von den Toten auferstanden, werden auch wir, die wir an ihn glauben, vom Tod auferstehen. Wurde aber Jesus von den Toten nicht auferweckt, dann können wir uns den Glauben getrost sparen. So fasst Paulus die Bedeutung des Osterfestes in 1. Korinther 15, Vers 32 zusammen. Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also wenn deine Erwartung ist, Jesus, mach mein Leben reich, sonnig, schön, dann könnte es sein, dass du auf dem falschen Dampfer bist. Dass das nicht das Entscheidende ist im Glauben, sondern das Entscheidende eben das Osterfest ist, die Auferstehung. Der soll, sagt Jesus, wer an mich glaubt, ewig leben. Zweifelsfrei steht und fällt der Glaube für die ersten Christen mit dem Zeugnis von Jesu Auferstehung. Genauer hin mit dem Zeugnis der Auferweckung Jesu von den Toten durch Gott Vater. Und damit erscheint, es mag uns passen oder nicht, es mag bequem oder unbequem sein, damit erscheint als Keimzelle, als Kern des christlichen Glaubensbekenntnisses diese Osterbotschaft, auferstanden von den Toten. Dreimal hat uns eben der Norbert gefragt und jubelt haben wir gesagt, jo, er ist wahrhaftig auferstanden, auferstanden. Nun, was fangen wir damit an? Was ist das Bedeutende in deinem, in meinem Leben? Bei dem Apostel Paulus und beim Evangelisten Markus steht in diesem Zusammenhang die Berufung und die Sendung der Jünger im Vordergrund. Ihr, die ihr mich gesehen habt, den Auferstandenen, geht raus in die Welt und verkündet das. Sagt den Leuten das. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist dem Paulus, wie gesagt, und dem Markus ganz wichtig in ihrer Botschaft des Ostergeschehens. Bei Lukas und Johannes geht es mehr um die Wirklichkeit und die Identität des Auferweckten mit dem vorösterlichen Jesus. Der eine ist der gleiche, derselbe, der Auferstandene wie der irdische Jesus. Aber für das gesamte Neue Testament gilt, seit Ostern kann Jesu Sache, die Sache des Jesus von Nazareth, nicht mehr von seiner Person getrennt werden, eben von dem, der unter den Menschen war. Der Auferstandene und der Irdische sind eins. Denn es geht im christlichen Glauben nach nicht nur um eine tolle Idee oder um ein großartiges Lebensideal, dem wir dann nachstreben sollten. Es geht vielmehr ganz real um die bleibend gültige Person Jesu. Es geht um den Jesus Christus, den Auferstandenen. Ostern entschärft nicht das Kreuz, sondern es bestätigt das Kreuz. Die Auferweckungsbotschaft ruft zur Nachfolge. Sie ruft zum glaubenden Vertrauen auf diesen Jesus. Sie ruft dazu, dich auf, sich auf diese Botschaft einzulassen, davon weiter zu sagen und dein eigen Leben nach diesen Maßstäben dieses Jesus von Nazareth zu gestalten. Und dieser Jesus ist eben der Gekreuzigte. Auferstehung, Osterbotschaft ist der Ruf, dich nicht in der Sicherung deines Wohlstands aufzureiben, wie wir das so oft tun. Und Osterbotschaft ist auch der Ruf, dir mit dem persönlichen Wohlergehen daran nicht genügen zu lassen. Denn das vergeht. Mit Jesus verbunden gewinnst du das Leben, ewiges Leben. Verglichen mit anderen wundersamen Berichten des Neuen Testamentes, also der jungfräulichen Empfängnis Jesu, der Höllen- oder der Himmelfahrt, verglichen damit kommt der Auferweckung Jesu ein ganz besonderer Stellenwert zu. Denn es ist von jenen Ereignissen in den Evangelien nur hier und da berichtet und Paulus schreibt davon gar nichts oder nur ganz am Rand. Aber was diesem Paulus, dem Apostel, eben ganz, ganz wichtig ist, ist immer diese Osterbotschaft. Und diese Botschaft zieht sich durch das ganze Neue Testament und es findet sich in den frühesten Briefen der Bibel, also in den Texten, die schon geschrieben wurden, bevor die Evangelien geschrieben wurden. Aber auffällig ist im Neuen Testament nirgends von dem Auferstehungszeugnis als solchem, also von diesem Auferstehungsereignis als solchem, ist nirgends in der Bibel die Rede. Also es gab keine Augenzeugen davon, wie Jesus aus seinem Grab herauskam. Es gibt keinen Bericht darüber, was denn da irgendwie passiert ist, dass der Tote, der schon 3 Tage im Grab liegt, plötzlich wieder lebt. Die Auferweckung Jesu, diese Wirklichkeit selbst ist völlig unanschaulich und gänzlich unvorstellbar. Und das heißt, die biblischen Berichte davon sind weniger historische Zeugnisse als theologische Dokumente. Und wenn du die Auferstehungszeugnisse der Evangelien heute vielleicht einmal liest, wird dir das auch auffallen, nämlich dass die historischen Zeugnisse da nicht so ganz übereinstimmen. Und das liegt daran, weil den Evangelisten an der Theologie, an der Botschaft gelegen ist und anders als wir heute denken, am historischen Detail. Es sind keine Protokolle, die wir da lesen, keine Chroniken, sondern es ist Glaubenszeugnis, wie ihr das eben gerufen habt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Alle Auferstehungszeugnisse berichten von Jesu späteren Erscheinungen. Der Auferstandene, lesen wir da, er ließ sich sehen. Er ist erschienen, er hat sich geoffenbart, er stand mit einem Mal unter den Jüngern. Das wird uns berichtet. Und mit dieser Beobachtung sind wir mittendrin in unserem Predigttext, denn hier wird ein Missverständnis aufgedeckt. Die Menschen fragen Jesus, was sie denn tun müssen, um Gottes Werke zu erfüllen. Und dabei werden sie vermutlich daran gedacht haben, irgendwelche religiösen Auflagen zu erfüllen. Wir mögen als Christen unserer Gemeinde vielleicht irrtümlich an das Werk des eigenen Glaubens denken. Ich habe zuweilen den Eindruck, dass unsere Frage, was müssen wir denn tun, um Gottes Werke zu erfüllen, antworten, du musst glauben. Das ist dein Werk. Du musst das Osterereignis einfach nur glauben. Du musst dich dazu entschließen, es als wahr anzusehen, als tatsächlich geschehen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, genau das kriege ich nicht hin. Und vielleicht schaut auch jemand zu und sagt, genau das kriege ich nicht hin. Dieser Aufforderung folgen, ich muss das einfach nur glauben. Du musst das Werk bringen deines Eigenglaubens. Also das wäre Mission in einem Sinn, die nicht biblisch ist. Eine Handlungs- bzw. eine Glaubensanforderung an unseren Nachbarn, an unsere Kinder, an die Enkel und die Liebsten, an die ganze Welt zu stellen. Und ich frage dich, weckt das wirklich Osterfreude, die die ersten Christen unters Volk brachten, weil sie hinliefen und sagten, das musst du glauben? War das Freude? Und ist diese Glaubensforderung deine Osterfreude? Weckt Ostern nicht viel mehr Freude über Gottes Werk an dir? So wie es Jesus in unserem Predigttext genau sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Niemand kann zu mir kommen, wenn Gott Vater das nicht ins Werk setzt. Ein altes Kirchenlied fällt mir dazu ein. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, deren ich nicht wert. Das rechne ich zu dem Wundersamen, denn mein Herz hat es nicht begehrt. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Erlaubt mir noch ein Wort zu diesem sehr wichtigen Vers. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, und das ist auch kein Geheimnis, dass wir Menschen, dass du dich, dass jeder, der hier zuschaut, sich gegen Gott entscheiden kann und gegen den Glauben an ihn. Und die allermeisten Menschen dieser Welt haben genau diese Entscheidung schon längst getroffen. Und die ist dadurch gesichert, diese Entscheidung gegen Gott getroffen, weil sie sich schlichtweg nicht um ihn kümmern. Weil du nicht nach dem fragst, weil du deinen Alltag ohne ihn lebst, weil dir an der Gemeinschaft mit Gott überhaupt nicht gelegen ist, weil das für dich gleichgültig ist. Und so wird auch den allermeisten Menschen unseres Landes heute Ostern gleichgültig sein. Also wir können uns und wir tun das permanent gegen Gott entscheiden. Aber wir können uns nicht, und das wird dich jetzt vielleicht überraschen, für Gott und Glaube entscheiden. Wir können und wir sollen darum bitten. Wir können und sollen um Glauben bitten. Aber Glaube ist eben ein Geschenk und deswegen steht hier vorne so ein Geschenk. Und wir reden so viel von diesem Geschenk. Aber hast du es im Herzen gefasst? Und mein Wunsch ist, dass du es heute zu Ostern von Gott neu geschenkt bekommst. Jesus sagt, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Deswegen, du kannst und du sollst Gott bitten um Glauben. Aber dass diese Entscheidung in deinem Herzen fällt durch den Heiligen Geist, ist nicht Entschlusskraft. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Also mit anderen Worten, wenn du Gott bittest, gehörst du zu ihm. Wenn du ihn bittest, schenk mir Glauben, dann verspricht dir Jesus Christus die Auferstehung. Denn in diesem Moment hast du dich an den gewandt, der das Leben gibt. Und der eine und andere wird hier sitzen und sagen, ich fühle davon gar nichts. Oder es leuchtet mir überhaupt nicht ein. Das ist aber gar nicht entscheidend, denn das Ostergeschehen geht von dem Christus aus. Wen der Vater zu mir bringt, den stoße ich nicht heraus. Das möchte ich dir sagen. Ob du nun starke Gefühle dazu hast oder nicht, spielt keine Rolle. Wende dich an den Herrn, bitte ihn und er gibt dir das Leben. Das ist sein Versprechen. Vergeblich werden wir nämlich das Wunder der Auferweckung in naturwissenschaftlichen naturwissenschaftlichen Kategorien erfassen. Und manchmal begegnen mir Menschen, vielleicht gehörst du auch dazu, die haben richtig einen Knoten im Kopf zu diesem Osterfest und sagt, das passt doch naturwissenschaftlich, geht das doch gar nicht. Ich denke, die Einladung zum Glauben darf diese Kapriole im Kopf auch nicht fordern. Denn die Auferstehung Jesu passt natürlich in kein natürliches Schema. Vielmehr berichtet Ostern von der Überschreitung einer letzten Grenze, die von Jesus als neue Schöpfung der ersten Schöpfung Gottes verglichen wird. Ihr müsst, sagt Jesus einmal dem Nikodemus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Neuschöpfung, darum geht es zu Ostern. Das, sagt hier unser Text, ist das Werk Gottes, das ihr glaubt. Neuschöpfung ist Werk Gottes. Mit dem Osterereignis ist also eine Dimension berührt, die sich von der historischen Wissenschaft mit historischen Mitteln nicht feststellen lässt. Weil wir es hier mit Gott zu tun haben, versagt auch alle menschliche Apologetik. Alle Wissenschaft forscht, sieht, erkennt, aber immer nur einen Teil der Wirklichkeit. Und deswegen ist sie hinsichtlich der Auferweckung Jesu überfragt. Und ich möchte, dass du dich, lieber Zuhörer, daran nicht aufwächst und sagst, ich verstehe das nicht, also glaube ich das nicht. Mit naturwissenschaftlichen Kategorien kommst du zu Ostern einfach nicht weiter. Da ist die Naturwissenschaft überfragt, weil sie aufgrund, und das ist ja das Tolle an den Wissenschaften, weil sie aufgrund der eigenen Prämissen gerade jene Wirklichkeit bewusst ja ausschließt, die für die Auferweckung Jesu wie für den Beginn der Schöpfung und ihrer Vollendung maßgeblich sind. Wissenschaft sucht nicht Gott. Wissenschaft will nicht die Wirklichkeit Gottes beweisen. Allein schon Gott zu sagen und erst recht an ihn zu glauben, bedeutet per Definition, dass wir es mit dem Unsichtbaren zu tun haben, mit dem Unbegreiflichen, mit dem Unverfügbaren. Genau das sagt doch der Begriff Gott, den alle Religionen teilen. Eigentlich ist das ja ein völlig sinnleerer Begriff, ist eine Metapher. Gott, wer ist das? Wir erfahren ihn, wir lernen ihn kennen nur in Begegnung, nur in der Bitte, wecke in mir Glaube. In diesem Moment erfährst du, was es heißt, mit ihm zu reden. Das heißt also, bei der Auferweckung Jesu handelt es sich nicht um eine Durchbrechung der Naturgesetze. Und weil ich weiß, wie viele sich damit schwer tun, möchte ich noch einmal sagen, das verkündet Ostern nicht und das fordert auch der Glaube des Ostergeschehens nicht. Denn Gott hat ja die Naturgesetze selbst geschaffen und warum sollte er sie dann jetzt wieder außer Kraft setzen? Nein, Auferweckung von den Toten ist wirklich etwas völlig, völlig Neues. Wie der Glaube an Jesus Christus etwas völlig Neues ist. Wie die Auferstehung aus den Toten, die uns verheißen ist, etwas völlig Neues ist. Also zu fotografieren und zu testen und zu berechnen oder zu registrieren, da gab es nichts. Historisch feststellbar sind der Tod Jesu und dann wieder der Osterglaube und die Osterbotschaft der Jünger. Und ihr gegenüber ist nur eine Form des Verhaltens angemessen und die ist auch herausgefordert, nämlich gläubiges Vertrauen und vertrauender Glaube. Am Glauben, den wir vom Vater erbitten, an diesem Glauben vorbei, führt kein Weg zum Auferweckten, zum ewigen Leben. Auferweckung und Auferstehung, Verherrlichung und Entrückung und Himmelfahrt stellen in der Sache dasselbe fest. Jesus lebt in Ewigkeit. Er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. A und O, Anfang und Ende, steht mit dem Ostergeschehen also vor uns. Als der unbegreifliche Ursprung, als die unfassbare Zukunft, als all dessen, was ist. Und wenn du das Allerletzte deines Lebens, wenn du das Allerletzte deines Lebens erreichst, was erwartet dich da? Nicht das Nichts, kein Nirvana, sondern dich erwartet jenes Alles, das wir Gott nennen, den wir Gott nennen, den wir als den Vater anbeten. Bei der Auferweckung Jesu also wird die Schöpfermacht Gottes in den Mittelpunkt gerückt. Denn es ist sein Wille, dass kein Mensch, in dem der Vater Glauben an den Sohn weckte, zugrunde geht. Jesus wird dich auferwecken am letzten Tag. Das verkündet Ostern. Und das ist der christliche Glaube, das ist unsere Hoffnung. Jesus lebt nicht deshalb und nicht dadurch, dass wir ihm vertrauen. Das hieße ja, wir schaffen uns Gott selbst durch unseren Glauben. Nein, Jesus ist das Brot des Lebens, denn er lebt durch Gott für dich. Jesus lebt nicht, weil wir ihn als Christen und Gemeinde verkünden, sondern Jesus wird von uns verkündet, weil er lebt. Herr, öffne du mir die Augen, heißt es in einem etwas moderneren Lied, das mir in diesem Zusammenhang ebenfalls in den Sinn kommt. Herr, öffne du mir die Augen. Da ist das wieder, diese vollkommene Angewiesenheit des Glaubens auf den Gott, der Glauben weckt. Ich will dich sehen, Herr. Das lass deine Bitte sein. Tatsächlich muss das und das allein unsere Bitte sein. Denn den Glauben durch innere Entscheidung herbeizuführen, durch Beschluss des Verstandes, durch Beweis gar oder Notwendigkeit des Denkens, das ist unmöglich. Dass Gott dort eingreift, wo menschlich gesehen alles zu Ende ist, das ist bei aller Wahrung der Naturgesetze das Wunder der Auferweckung. Es ist das Wunder neuen Lebens. Es ist die Grundlage aller Hoffnung auf ewiges Leben unserer Verstorbenen und des eigenen Todes. Wir sterben in Gott hinein, der uns wie Ursprung und Erhalt so auch Urziel ist. Auferweckung meint die reale Überwindung des Todes durch den Schöpfergott. Ihm trauen wir alles, eben auch das Allerletzte zu. Sterben ist neuer Anfang. Wenn du dein Glaubensbekenntnis, das wir jetzt im Anschluss an diese Predigt zusammensprechen werden, wenn du dein Glaubensbekenntnis mit dem Glauben an Gott, den allmächtigen Schöpfer, anfängst, dann darfst du es auch ruhig mit dem Glauben an das ewige Leben beenden. Amen.